NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Im Studio ist Jürgen Hanefeld. Wir berichten über die Reise des Außenministers an den Golf, dazu auch der Kommentar. Wir informieren Sie über die Stichwahl in Kroatien und die fortgesetzte Kritik an Kanzlerin Merkel, auch aus den eigenen Reihen. Am Schluss der Sendung alles Wichtige vom Sport. Zunächst aber geht es ums Wetter. Ganz Europa litt an diesem Wochenende unter dem Tief namens Daisy und den Schneemassen, die es mit sich brachte. Von Dublin bis Genf brach der Flugverkehr zusammen. In Großbritannien mussten Fußballspiele abgesagt werden. In Polen blieben 80.000 Menschen ohne Strom, weil die Oberleitungen beschädigt wurden. Innerhalb Deutschlands war der Norden besonders betroffen. Thomas Potatzki fasst die Lage in Schleswig-Holstein zusammen.
Mehrere Autobahnen und Bundesstraßen wurden von der Polizei gesperrt. Einige Fähren mussten ihren Betrieb einstellen. Bei der Bahn kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen. Zu einem dramatischen Einsatz wurde die Feuerwehr am Vormittag bei Nordhof im Kreis Rendsburg-Eckernförde gerufen. Ein 13-jähriger Junge war unter den Trümmern eines umgestürzten Wohnmobils eingeklemmt. Auf der verschneiten Straße war das Fahrzeug durch eine Windböe ins Schlingern geraten und landete schließlich kopfüber im Straßengraben. Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein, um das Wrack anzuheben und den Jungen zu befreien. Im Kreis Segeberg war sogar ein Fahrverbot im Gespräch. Letztendlich hat sich die Landrätin Jutta Hartwig aber dagegen entschieden.
Die generelle Lage ist seit heute Vormittag teilweise schon, was Polizei, Feuerwehr, Rettung angeht, sehr, sehr ruhig. Also wir bekommen Gott sei Dank keine dramatischen Nachrichten. Und auch in den Dörfern, die jetzt abgeschnitten sind oder teilweise abgeschnitten, ist die Lage auch ruhig. Und da geht es natürlich jetzt darum, heute haben wir Gott sei Dank Sonntag, wie kriegen wir das jetzt auf, dass da Montag der Berufsverkehr wieder starten kann.
Denn auf dem Land sind immer noch viele Straßen durch Schneewehen blockiert und daran ändert sich auch erst einmal nichts, denn die Räumdienste konzentrieren sich auf die Autobahnen und Bundesstraßen. Auf den meisten Nebenstrecken geht dagegen so gut wie gar nichts. Die Landesregierung hat deshalb für morgen schulfrei in 5 Kreisen beschlossen. In Plön, Ostholstein, Segeberg, Stormarn und Rendsburg-Eckernförde können die Schüler morgen zu Hause bleiben. Zunehmend Sorge bereitet den Rettungskräften mittlerweile die Sturmflut an der Ostseeküste. Auf Fehmarn ist ein Deich zum Teil unterspült, ein Bruch drohe aber nicht, heißt es von der Gemeinde. In Lübeck ist die Trave über die Ufer getreten.
Katastrophe. Alles unter Wasser, viel Wasser, die Fahrräder stehen im Abgrund, Tannenbäume fliegen durch die Gegend, die Enten sind auf der Straße. Ja, nicht schön. Unser Keller war schon unter Wasser hier im Restaurant und so schön ist das nicht. Wir hoffen, dass es nicht bis hier oben kommt. Wenn es zur Notsituation kommt, nehmen wir auch Säcke vor die Tür, das müssen wir auch machen. Aber wir schätzen nicht, dass es bis hier oben hochgeht.
Die Straße steht unter Wasser, ne? Die Promenade steht unter Wasser. Ja, die Häuser haben ihre Schotten zugemacht.
Sorge hat man schon. Muss man natürlich aufpassen und die ganze Zeit überlegen, kommt da jetzt in den Laden Wasser rein oder kommt nicht Wasser rein.
Auch die Landeshauptstadt hat es vor allem mit dem Hochwasser zu tun. Das Hindenburg-Ufer in Kiel ist nach wie vor gesperrt. Teilweise bricht dort schon die Uferbefestigung ab. Teile davon liegen auf der Straße. Und in einigen Häfen ist der Wasserstand so hoch, dass sich die Besitzer um ihre Boote sorgen.
Aus Kiel der Bericht von Thomas Potapski. Auch Mecklenburg-Vorpommern leidet massiv unter den Schneemassen. Meterhohe Schneewehen brachten Autos und Bahnen zum Stillstand. Und auch Räumfahrzeuge kamen nicht immer durch, berichtet Nikolaus Bernhardt.
Langsam wird er müde, sagt Straßenmeister Thomas Müller. Seit gestern Abend 19 Uhr ist er jetzt ununterbrochen unterwegs, um die Autobahn 20 freizuhalten. Halbwegs. Und oft doch vergeblich.
Bis zu 3 Meter starke Schneeverwehung, wo unsere eigenen Autos gar nicht mehr durchkommen. Eine Front, dann knallt man darin und dann ist das Thema auch erledigt, denke ich mal. Das ganze Heck dreht sich hinten alles komplett weg und dann geht da gar nichts mehr, sobald man zum Stillstand kommt.
Auf der A20 hat Daisy ganze Arbeit geleistet. Wie weiße Berge türmen sich die Schneemassen auf. Dort, wo die extra angeforderten Schneefräsen schon waren, geht es oft nur einspurig voran, wie durch weiße, mannshohe Tore. Besonders im Bereich der Peene-Niederung, aber auch im nördlichen Vorpommern saßen Bahnreisende und Fahrzeuglenker seit gestern Abend massenhaft fest, wie dieser Autofahrer aus Bad Sülze.
Sie wollten eigentlich nach Hause gestern Abend und sind triebsäß, mussten haben wir jedes Ende gefunden, da wurden wir vom THW rausgeschleppt und mussten wieder zurückfahren Richtung Greifswald zu meinen Eltern und nur versuchen wir nochmal ab. Naja, werden wir mal sehen, vielleicht kommen wir durch.
Heute hat er auf halber Strecke nochmal nachgetankt, sicherheitshalber, bei Petra Alfs. Sie und ihre Kollegen haben heute fast mehr heißen Tee als Benzin verkauft.
Weil sich einige hier auch festgefahren hatten, die haben sich dann ausgebuddelt und dann gab es Tee, ja.
Bei ihr landeten auch die, die auf der A20 übernachten mussten.
Die Leute haben es wirklich locker genommen mit Humor. Es hat keiner rumgemeckert, rumgemotzt. Die waren alle ziemlich locker drauf. Hier waren zwei Herren, die hatten gesagt, sie haben jetzt schon 4 Stunden irgendwo hier auf der Strecke gestanden. Und dann waren die circa 2 Stunden hier und dann sind die weitergefahren.
Nach wie vor ist die A20 an einigen Stellen gesperrt, stehen Lkw quer oder stecken Autos in Schneewehen fest. Auf Rügen sind nur die wichtigsten Straßen so weit frei, dass man auch mit normalen Autos durchkommt. Und selbst die Bahn kommt nicht mehr durch. Auf der Hauptstrecke Berlin-Stralsund geht bis auf Weiteres nichts mehr. Ähnlich sieht es auch im westlichen Landesteil Mecklenburg-Vorpommerns aus. In Klütz beispielsweise, einem kleinen Ort nordöstlich von Wismar, steckten in der Nacht 50 Menschen fest. Die Autos stehen da teilweise immer noch in den Schneewehen. Für die, die trotzdem heute unterwegs sind, gilt das Prinzip Hoffnung.
Wir müssen ja noch bis ans letzte Ende, bis auf die Insel, bis direkt an die polnische Grenze nach Alweg. Und da wird es dann wohl doch noch ein bisschen haklicher. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann müssen wir sehen, dass wir irgendwo dann noch eine Übernachtung finden.
Wir haben gestern noch lustig gefeiert, deswegen haben wir uns da gestern nicht so viel Gedanken gemacht, um es mal so zu sagen. Und heute Morgen dann die Nachrichten, als wir die gehört haben, da waren wir schon ein bisschen besorgt.
Wir sind ja von Usedom runtergekommen und wie lange haben wir gebraucht? 3 Stunden bis hier und der erste Rastplatz.
Dreck bei uns soll es nicht ganz so schlimm sein. Hoffen wir mal.
Wir hoffen mal. Niklas Bernhard aus Schwerin war das mit einer eindrücklichen Reportage. Wie es in anderen Teilen Deutschlands und in Europa aussieht und was die Wetterfrösche prophezeien, das alles hat Katja Schleselmann zusammengetragen.
Deutlich beeinträchtigt ist weiterhin der Flugverkehr in Deutschland. Am Frankfurter Flughafen fielen bis zum Nachmittag 320 Flüge aus. Von den Streichungen am Wochenende waren allein in Frankfurt 60.000 Fluggäste betroffen. Reisende verbrachten die Nacht auf Feldbetten im Terminal. Auch der Zugverkehr leidet bundesweit unter Schneefällen und Verwehungen. Lange Verspätungen oder Zugausfälle sind die Folge. Und auch der Straßenverkehr ist natürlich betroffen. Allein in Nordrhein-Westfalen gab es mehr als 1.000 Unfälle. Aber nach Ansicht des Meteorologen Carsten Brandt von Donnerwetter ist das Schlimmste in der Nacht überstanden.
In den nächsten Stunden lässt der Wind ganz langsam nach, ab Mitternacht dann merklich nach. Aber bis Mitternacht ist auf jeden Fall immer noch die Gefahr von Schneeverwehung gegeben. Und teilweise haben wir ja 1-2 Meter Höhe von Schneeverwehung.
In Europa leidet besonders Polen unter der Kältewelle. Vor allem der Süden des Landes ist betroffen. Der Schneefall war so heftig, dass unter der Last Strommasten zusammenbrachen und Leitungen rissen. 80.000 Menschen sind schon seit gestern ohne Strom. In einigen Kliniken und Altersheimen fielen auch die Heizung und Wasserversorgung aus. Die Schienen sind so vereist, dass in der Region kein Zug mehr fährt. Ein wenig entspannt hat sich die Lage in Großbritannien. Es fielen zwar weiter Flüge aus, aber mittlerweile fahren immerhin wieder die Züge ohne größere Einschränkungen. Nach Temperaturen von bis zu minus 20 Grad hoffen die Briten nun auf ein Ende von The Big Freeze. Aber das ist nicht in Sicht. Premierminister Gordon Brown sprach heute von einer besorgniserregenden und frustrierenden Situation. Im ganzen Land ist das Streusalz knapp. Die britische Regierung hat zwar schon Nachschub bestellt, aber der trifft wohl erst in 2 Wochen ein. Mittlerweile haben auch die Urlauber auf Mallorca die Polarkälte kennengelernt. Im Südwesten der Ferieninsel schneit es. Und für die nächsten Tage wird auch Schnee im Flachland erwartet. Während also fast ganz Europa starke Schneefälle verzeichnet, klagt Österreich über Tauwetter. Andauernder Regen und warme Temperaturen verwandeln den Schnee in Matsch. In niedrigen Lagen wie dem Burgenland mussten heute bereits Skilifte schließen.
Soweit die Wetterbilanz im Echo des Tages. Auf seiner bislang längsten Auslandsreise ist der neue Berliner Chefdiplomat Guido Westerwelle am Mittag in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen. Wie zuvor in Saudi-Arabien und Katar geht es dem Außenminister auch in Abu Dhabi darum, über die Stabilisierung des Jemen zu reden. Nach dem verhinderten Anschlag auf eine US-Verkehrsmaschine hatte der Attentäter erklärt, er sei im Jemen ausgebildet worden. Das ärmste Land Arabiens gilt schon länger als neuer Unterschlupf islamistischer Terroristen. Überraschend hieß es nun heute, Westerwelle wolle selbst in den Jemen fliegen, anstatt, wie ursprünglich geplant, morgen nach Berlin zurückzukehren. Ulrich Leithold begleitet den Außenminister.
Westerwelle kann zufrieden sein. Die Herrscher am Golf nehmen sich Zeit für den Neuen aus Deutschland. Ob in Saudi-Arabien, Katar oder nun den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Außenminister erfährt Wertschätzung. Wohl auch, weil er eine Wirtschaftsdelegation dabei hat. Deutsche Unternehmen sind in der Region geschätzt. Das wolle er unterstützen, so Westerwelle, und wird nicht müde zu betonen, dass deutsche Außenpolitik da Nachholbedarf habe. Andere Länder seien längst nicht so zurückhaltend. Das könne Deutschland auch und besser. Westerwelle kommt allerdings an den politischen Problemen der Nahostregion nicht vorbei. Die Lage im Jemen, eine mögliche Bedrohung durch Al-Qaida von dort, bestimmten seine Gespräche. Westerwelle hält Saudi-Arabien, besonders Katar und die Emirate hier auch für wichtige Vermittler. Die Stabilisierung Jemens sieht er als vorrangig an. Konflikte ließen sich nur politisch lösen, aber nur, wenn sich auch die jemenitische Regierung bewege. Meldungen aus Sanaa, Westerwelle wolle wegen der ernsten Situation morgen einen überraschenden Kurzabstecher in den Jemen machen, wollte Westerwelles Umfeld hier in Abu Dhabi nicht bestätigen.
Ulrich Leithold war das. Für Westerwelle ist die Reise eine Gelegenheit, sein Image aufzupolieren. Vom lautstarken Dauerwahlkämpfer zum seriösen Übermittler bundesdeutscher Politik. Das ist kein kleiner Schritt. Ob und wie ihm der bisher gelungen ist, bewertet Christoph Grabenheinrich in seinem Kommentar.
Spaß macht ihm der Job, das konnte man von Anfang an verfolgen, als Guido Westerwelle sich vorsichtig und mit spürbarem Respekt an die neue Aufgabe heranpirschte. Mittlerweile setzt er erste Duftmarken. Auf seiner bislang längsten Reise im Amt konnte man das zuerst in der Türkei beobachten. Die sieht er als strategisch wichtigen sicherheitspolitischen Partner, wittert dort Wachstumsmöglichkeiten für die deutsche Wirtschaft. Ohne Rücksicht auf die europapolitischen Bauchschmerzen der Union versprach er deshalb der Regierung in Ankara: Ja, die Tür nach Europa steht für euch prinzipiell weiter offen. Keine spektakuläre Aussage, sondern nur der Verweis auf die zwischen Brüssel und Ankara geschlossenen Verträge über Art und Ablauf der Beitrittsverhandlungen. Die Türken freute es dennoch und Westerwelle steckte seinen ersten Claim ab. Die Botschaft war nämlich durchaus auch nach innen gerichtet. Der Außenminister bin ich und somit bestimme ich die politischen Linien, egal wie sehr vor allem die CSU darüber auch aufjaulen mag. Verständlich wird das vor dem Hintergrund, dass Kanzlerin Merkel, wie schon in der schwarz-roten Vorgängerregierung, die großen Themen sowieso zur Chefsache erklärt, siehe Finanz, siehe Klimagipfel. Westerwelle somit ohnehin in seinem Amt nur beschränkt walten kann. Duftmarke 2 war hingegen eher als Signal nach außen gedacht. Kein deutscher Außenminister sprach bislang in Saudi-Arabien die Menschenrechte so deutlich und ausführlich an wie er. Das hängt zwar natürlich mit der sich ganz behutsam, kaum wahrnehmbar wandelnden Einstellung des saudi-arabischen Königs zusammen, war aber trotzdem bemerkenswert. Das ungewöhnlich lange Treffen mit König Abdullah zeigte, dass auch schwierige Themen angesprochen werden können. Zwar schafft es dort weder die Todesstrafe noch die Unterdrückung von Frauen und Minderheiten ab, noch sorgt es für Meinungsfreiheit oder Demokratie, ist aber glaubwürdige deutsche Außenpolitik. Vor allem, wenn sie von jemandem kommt, der sich stets auch als Außenwirtschaftsminister geriert. Wir wollen mit und bei euch Geld verdienen, aber nicht ohne unsere eigenen Überzeugungen zu verschweigen. Die große Vision in der Außenpolitik ist beim neuen Minister allerdings noch nicht zu erkennen, was knapp 3 Monate nach Amtsantritt aber auch eine sehr große Erwartung wäre. Sein Plädoyer für ein atomwaffenfreies Deutschland im Windschatten von US-Präsident Obamas Abrüstungsversprechen, seine Ankündigung, die kleinen EU-Staaten künftig stärker einzubinden, klingen zwar populär, müssen aber erst noch in die Tat umgesetzt werden. Dafür erlebt man im Ausland einen Politiker, der so ganz anders, viel unaufgeregter ist als zu Hause. Vom teils schon fast hyperventilierenden Steuersenkungspolterer ist nichts zu spüren. Die verbale Keule bleibt öfter mal im Sack. Natürlich hängt das mit dem Amt zusammen, doch auch der Mensch Westerwelle gibt sich, nicht immer, aber häufig wesentlich vorsichtiger und bedachter, weiß offenbar um die unzähligen Fallstricke der Diplomatie, hört zu und lernt, statt zu dröhnen und von Anfang an zu glauben, die goldene Lösung zu kennen. Außenminister und FDP-Chef, das ist ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Der Kommentar im Echo des Tages von Christoph Grabenheinrich. Sie hören in der Info und WDR 5. Es wird gleich 18.45 Uhr, Viertel vor 7. EU-Anwärter Kroatien bekommt heute einen neuen Präsidenten. In der Stichwahl rechnet sich der oppositionelle Sozialdemokrat Josipovic die besten Chancen aus. Aber ob er es schaffen wird, dürfte frühestens gegen Mitternacht feststehen. Bis 19 Uhr sind nämlich noch die Wahllokale geöffnet. Und obwohl es um eine wichtige Richtungsentscheidung geht, war die Beteiligung offenbar sehr gering. Andrea Mühlberger berichtet aus Zagreb.
Ein Land am Scheideweg. Die Abstimmung ist enorm wichtig für die politische Zukunft des EU-Anwärters Kroatien. Eine Richtungsentscheidung zwischen links und rechts mit möglicherweise erheblichen Auswirkungen. Doch viele Kroaten scheint das gar nicht zu interessieren. Schon in der ersten Runde ging nicht einmal jeder zweite der rund 4,5 Millionen Stimmberechtigten zur Wahl. Es war schließlich auch das Weihnachtswochenende. Heute dürften viele Kroaten noch im Skiurlaub sein. Und von denen, die im Lande sind, waren einige bis zuletzt unentschlossen, ob sich der Weg ins Wahllokal lohnt. Der eine ist ein Dieb und der andere blass und nichtssagend. Was ist denn das für eine Wahl, meint ein Zagreber Bürger enttäuscht und bringt damit auf den Punkt, was viele über die beiden Kandidaten denken. Blass und nichtssagend, damit ist der Favorit für diese Stichwahl gemeint, der 52-jährige Jura- und Musikprofessor Ivo Josipovic. Der Sozialdemokrat gilt im korrupten Adria-Staat als einer der wenigen Politiker mit weißer Weste. Allerdings haftet ihm der Ruf des Langweilers an. Gebildet und grundsolide will der Mann aus dem Zagreber Bürgertum in Kroatien für Recht und soziale Gerechtigkeit sorgen. Und obwohl Ivo Josipovic der Kandidat der Opposition ist, dürfte er die nationalkonservative Regierung von Jadranka Kosor als Präsident verlässlich unterstützen, die letzten Hürden für eine EU-Mitgliedschaft zu nehmen. Sie sei für Josipovic, meint eine Frau aus Zagreb. Der ist gebildet, kompetent und kann Kroatien besser in Europa und der Welt repräsentieren. Milan Bandic habe zwar als Bürgermeister viel für Zagreb gemacht, auch wenn ihr sein Stil und Auftreten nicht gefalle, aber als Präsident sei er nicht geeignet. Der parteilose Gegenkandidat Milan Bandic hat nicht das Problem, dass er in der Öffentlichkeit übersehen wird. Dafür sorgt der Balkan-Macho aus der bosnischen Herzegowina mit den ungeschliffenen Manieren schon selbst. Keine Veranstaltung in der Hauptstadt ist vor seinen lauten Auftritten sicher. In der Stichwahl vertritt der 54-Jährige das konservative und nationalistische Lager, zu dem auch viele Auslandskroaten zählen. Im Wahlkampf hat der Ex-Kommunist seine religiöse Ader entdeckt und suchte die Nähe zur katholischen Kirche. Auch Milan Bandic hat versprochen, der Regierung im Kampf gegen Korruption zu helfen. Doch er soll selbst in illegale Machenschaften verstrickt sein.
Andrea Mühlberger aus Zagreb. Man vergisst es fast dieser Tage, dass in Berlin eine Wunschkoalition regiert. So jedenfalls bezeichneten CDU, CSU und FDP ihr Bündnis nach der Wahl. Seither aber hacken sie unverdrossen aufeinander ein. Und das klärende Wort, das man von der Kanzlerin erwartet, bleibt aus. Mehrere CDU-Landespolitiker haben deshalb Angela Merkel in einem offenen Brief kritisiert. Dagmar Pepping berichtet.
Die Kanzlerin schweigt noch immer. Nun aber meldet sich nach Günther Oettinger der nächste Ministerpräsident aus den eigenen Reihen zu Wort. Angela Merkel müsse erreichen, dass die FDP stärker die Gemeinsamkeiten in der Koalition in den Vordergrund stelle, forderte der saarländische Regierungschef Peter Müller im Handelsblatt. Die Arbeitsteilung in der Koalition könne nicht so laufen, dass die FDP Profilierungs- und Klientelpolitik betreibe und die CDU für das Allgemeinwohl zuständig sei, so Müller weiter. CSU gegen FDP, FDP gegen die Union, CDU gegen CDU. In den Reihen der Regierungskoalition geht es derzeit munter durcheinander. Zuletzt hatten die CDU-Landtagsfraktionsvorsitzenden aus Hessen, Thüringen und Sachsen Angela Merkel vorgeworfen, sie sei im Bundestagswahlkampf nicht als Parteivorsitzende, sondern als Regierungschefin aufgetreten und die Regierungsmehrheit von Union und FDP sei nicht das Ergebnis einer überzeugenden Wahlkampfstrategie gewesen, sondern schlichtweg Glück. Steffen Flath aus Sachsen ist einer dieser Kritiker.
Wir haben Stammwähler dabei verloren. Und das heißt, beim zukünftigen Kurs der CDU sollten wir nicht auf Beliebigkeit setzen, sollten wir nicht immer nur auf Mitte setzen.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Peter Harry Carstensen hält diese Kritik für nicht gerechtfertigt und für schlechten Stil. Ohne die hohe Popularität Merkels, die sich die Kanzlerin gerade durch ihren Führungsstil erarbeitet habe, hätte die Union die Bundestagswahl nie gewonnen, so Carstensen. Aber auch aus der FDP hagelt es Kritik an der Kanzlerin. Gestern forderten die beiden stellvertretenden Parteivorsitzenden Pinkwart und Pieper Merkel auf, in der Union aufzuräumen und Schwarz-Gelb endlich als Zukunftsprojekt herauszustellen. Und auch der dritte FDP-Vizechef, Wirtschaftsminister Rainer Brüderle, ist mit dem derzeitigen Erscheinungsbild des Regierungsbündnisses unzufrieden.
Die Menschen im Land erwarten in einer schwierigen Phase, dass sie die Probleme lösen. Wir können sie auch lösen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Und das Gemurmel aus der zweiten, dritten Reihe einzustellen, wäre hilfreich.
Für überflüssig hält die ganze Diskussion Unionsfraktionschef Volker Kauder. Sein Urteil in einem Zeitungsinterview: Die Koalition funktioniert.
Dagmar Pepping über das lautstarke Knirschen in der Koalition. 2 Tage lang feierte das Ruhrgebiet die Eröffnung des Spektakels, das sich Kulturhauptstadt 2010 nennt. Und trotz der widrigen Witterung hat offenbar alles geklappt, berichtet Stefan Leiven.
Das Ruhrgebiet ist Kulturhauptstadt Europas. Im Revier herrscht Begeisterung, denn das Eröffnungswochenende unter dem Motto Glück auf 2010 auf Zeche Zollverein in Essen war ein überwältigender Erfolg. Wie in einem Wintermärchen waren die rostigroten Industriebauten in Schneeweiß gehüllt. Mehr als 150.000 Besucher haben den kostenlosen Familienkulturspaß auf dem UNESCO-Welterbe genossen. Alle 5 Meter gab es eine andere Aufführung, ob Märchenwald mit verkleideten Erzählern, Tanzperformance, Kabarettisten oder Live-Musik. Insgesamt 1.700 Künstler haben ein buntes Kulturprogramm über 2 Tage geboten, Open Air und in 12 Hallen. Den Auftakt bildete am Samstagnachmittag die Eröffnungsgala Wir sind das Feuer, die die Entwicklung des Ruhrgebiets zeigte. Dabei stellte der Bochumer Herbert Grönemeyer seine neue Revierhymne vor. Bundespräsident Köhler nannte die Kulturhauptstadt einen großen Gewinn für die Menschen im Ruhrgebiet. Das ganze Jahr über finden jetzt mehr als 2.500 Veranstaltungen in den 53 Ruhrgebietsstädten statt. Weitere Höhepunkte werden die Sperrung der A40 oder der Day of Song sein.
Und damit zum Sport im Echo des Tages. Der brutale Überfall von Rebellen auf die Fußballnationalmannschaft von Togo überschattet den Auftakt des Afrika-Cups in Angola. Nachdem sich die Sportler zunächst dazu durchgerungen haben, trotzdem am Turnier teilzunehmen, rief der Präsident von Togo seine Fußballer heute zurück. Leonie March über einen getrübten Auftakt und die Angst, er könne ein böses Omen sein für die WM in Südafrika.
Der Afrika-Cup wird wie geplant eröffnet mit Ansprachen, Musik, Kulturprogramm und einem Spiel des Gastgebers Angola gegen Mali. Doch das erhoffte Freudenfest im neuen Stadion der Hauptstadt Luanda, die Imagekampagne für ein friedliches, aufstrebendes Angola, wird von dem Anschlag auf die Nationalmannschaft von Togo überschattet. Nach vielen Krisengesprächen und dem Versprechen der Gastgeber, dass dies ein isolierter terroristischer Akt war, der sich nicht wiederholen wird, nach nächtlicher Entscheidungsfindung, die mal zu einer Teilnahme, mal zu einer Heimreise tendierte, hat Togos Premierminister Gilbert Ouangbo ein Machtwort gesprochen und ein Flugzeug geschickt, das die Mannschaft nach Hause bringt. Gegenüber der BBC sagte er: Wir haben mit dem Mannschaftskapitän und dem Trainer gesprochen und die Entscheidung steht fest. Die Spieler hatten sich ja in der Nacht noch einmal anders entschieden. Sie wollten im Gedenken an die beiden getöteten Teammitglieder antreten. Wir haben das in Erwägung gezogen, uns aber nach Gesprächen mit den trauernden Familien für die Abreise entschieden. Damit werden 15 statt der geplanten 16 Teams um den Pokal der afrikanischen Fußballmeisterschaft konkurrieren. Wie das Turnier nun organisiert werden soll, ist offen. Eigentlich sollte Togo schon morgen in Cabinda gegen Ghana antreten. Die Ghanaer haben betont, dass sie in Angola bleiben, bei den Organisatoren allerdings auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen gedrängt. Die werden auch nötig sein, denn die Separatisten, die sich zu dem Anschlag bekannt haben, drohen mit weiteren Anschlägen in der angolanischen Exklave Cabinda, deren Unabhängigkeit sie fordern. Kein Wunder also, dass die Mannschaften dem Turnier nicht unbeschwert entgegensehen. Der Assistenztrainer der mosambikanischen Nationalelf, Ahmad Shabab, bringt die Ängste vieler auf den Punkt. Uns läuft wirklich ein kalter Schauer über den Rücken, denn wir wissen ja nicht, ob das wirklich nur ein einmaliger Angriff war. Wir können nicht sicher sein, dass uns nicht auch etwas zustößt. Ich glaube, dass sich alle Nationalmannschaften gerade so fühlen. Dass wir in Benguela spielen, bedeutet nicht, dass uns nichts passieren kann. Der Anschlag war fatal für das Image des afrikanischen Kontinents 5 Monate vor dem Anpfiff zur Fußball-Weltmeisterschaft. Insofern hat es Symbolwert, dass auch Südafrikas Präsident Jacob Zuma bei der Eröffnungsfeier in Luanda im Stadion sitzt. Rückschlüsse auf die Sicherheitslage in Südafrika sind nicht zulässig, wieder aufkeimende Ängste vor der WM am Kap unbegründet, betont der Chef des WM-Organisationskomitees Danny Jordan. Der Zwischenfall in Angola hat nichts mit der WM in Südafrika zu tun. Es ist noch nie vorgekommen, dass ein Land die Verantwortung dafür übernehmen musste, was in einem anderen Land geschehen ist. Wenn in Spanien ein Bombenanschlag verübt wird, zweifelt ja auch niemand daran, dass die Olympischen Spiele in London stattfinden können. Man sollte Afrika genauso behandeln und nicht mit zweierlei Maß messen. Die Vorkehrungen, die wir in Südafrika getroffen haben, garantieren eine sichere Fußball-Weltmeisterschaft.
Leonie March berichtete aus Afrika. Und mit deutschem Fußball und vor allem viel Wintersport geht es weiter. Barbara Ketelhut fasst alles Wichtige zusammen.
Und wir beginnen tief im Schnee beim Weltcup der Biathleten in Oberhof. Dort ging heute ein erfolgreiches Wochenende aus deutscher Sicht zu Ende. Die DSV-Athleten scheinen so langsam ihre Olympiaform zu finden. Andrea Henkel schaffte es ganz oben aufs Treppchen und der Harzer Arndt Peifer wurde Fünfter. Klaus-Jürgen Alde berichtet aus Oberhof.
Die Erfolgsserie der deutschen Biathlon-Frauen reißt nicht ab. Andrea Henkel gewann den Oberhofer Massensprint und feierte damit den 17. Weltcup-Erfolg ihrer Karriere. Die 32-Jährige entschied das Rennen beim letzten Stehendanschlag. Henkel blieb fehlerfrei, ihre Konkurrentinnen, die Weltcup-führende Helena Jonsson aus Schweden und die Norwegerin Thora Berger patzten und mussten sich am Ende mit den Rängen 2 und 3 zufrieden geben. Martina Beck als Vierte, Sprintsiegerin Simone Hauswald als Siebente und Kathi Wilhelm als Zehnte komplettierten das hervorragende Abschneiden der deutschen Frauen. Bei den Männern dominierte einmal mehr Ole Einar Bjørndalen bei seinem insgesamt 93. Weltcupsieg. Der Norweger gewann deutlich mit nur einer Strafrunde vor dem wiederum Weltcup-Gesamtführenden Tim Berg aus den USA. Bester Deutscher war Arndt Peifer auf Rang 5. Michael Greiß wurde Elfter.
Ein elfter Platz reichte Skirennläufer Felix Neureuther beim Slalom-Weltcup im Schweizer Adelboden, um sich sein Ticket für die Olympischen Spiele in Vancouver in gut 4 Wochen zu sichern. Dort ist auch Skiass Maria Riesch dabei, auch wenn die Deutsche heute beim Super-G im österreichischen Haus patzte und nur 24. wurde. Es siegte Lindsay Vonn aus den USA, beste Deutsche war Viktoria Rebensburg als 14. Gut in Schwung ist derzeit auch die Eisschnellläuferin Daniela Anschütz-Thoms bei den Mehrkampf-Europameisterschaften in Hamar, fuhr die Deutsche zu Bronze und war selbst ein bisschen überrascht.
Damit habe ich geliebäugelt, aber habe nicht unbedingt gedacht, dass das wirklich was wird, wenn man so aus dem Training raus gleich einen Mehrkampf läuft. Also man hat gesehen, dass es ganz schön zäh ging und dass es auch wirklich schwer ging. Aber es ist ein guter Angang für die Wettkampfsaison, die jetzt kommt, mit dem Höhepunkt dann in Vancouver.
EM-Gold in Hamar ging an Martina Sablikova aus Tschechien. Bei den Männern holte sich Sven Kramer aus den Niederlanden seinen 4. Europameistertitel in Serie. Olympiasieger André Lange setzte sich im Viererbob beim Weltcup in Königssee vor Stephen Holcomb aus den USA durch. Siegreich waren auch die deutschen Rennrodlerinnen in Winterberg. Nathalie Geisenberger gewann vor Tatjana Höfner und die deutsche Teamstaffel fuhr auf den 1. Platz. Erfolgreich war auch der Härtetest für die Fußballer des Zweitligisten St. Pauli. Eine knappe Woche vor dem Rückrundenstart der Bundesliga gewannen die Hamburger zu Hause mit 2:0 gegen den Zweiten der ersten Liga, Schalke 04. Für den Schalker Trainer Felix Magath gibt es also noch viel zu tun.
Wir haben gesehen, gegen eine ambitionierte Mannschaft waren wir heute nicht in der Lage, dieses Spiel zu gewinnen. Und man hat natürlich dann auch gesehen, dass wir noch Durchsetzungsvermögen am Zweikampfverhalten arbeiten müssen, um nächste Woche gegen Nürnberg zu bestehen.
Und Zweitligist St. Pauli beginnt auch am Sonnabend die Rückrunde in Aalen. Das Vorbereitungsblitzturnier in Düsseldorf gewann Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher siegten im Endspiel mit 1:0 gegen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Leverkusen gewann das kleine Finale gegen Meister Wolfsburg ebenfalls mit 1:0. Die deutschen Handballer haben auch den 2. Länderspielvergleich mit Island verloren. In Regensburg musste sich das Team von Bundestrainer Heiner Brandt den Isländern mit 29:33 geschlagen geben.
Barbara Ketelhut mit dem Sport. Das war das Echo des Tages. Sie können die Sendung auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter den Adressen ndrinfo.de oder wdr5.de. Redakteur im Studio bis hierher war Jürgen Hanefeld. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.